Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas Das Hohelied von Salomo.
Es ist interessant, dass es in Epheser 5, wenn es heißt, ihr Männer liebet eure Frauen, da wird das Verb gebraucht, agapao. Das Hauptwort agape. Agape gab es als Wort bei den alten Griechen schon, aber es wurde kaum gebraucht. Man verwendete viel häufiger das Wort zum Beispiel Eros. Das ist nicht so ein negatives Wort nur. Eros konnte ganz negativ sein, perverse Liebe, aber Eros konnte auch ganz normale Liebe sein. Also im positiven Sinn. Aber das Wort war so belastet. Und darum hat der Heilige Geist im Neuen Testament dieses Wort nicht einmal verwendet. Weil es ein belastetes Wort war. Aber er hat das Wort, das so wenig verwendet wurde bei den Griechen, und dadurch völlig unbelastet war, Agape, zu einem Hauptwort im Neuen Testament werden lassen. Und Agape bezeichnet dann die Liebe Gottes, die begründet ist in dem Willen Gottes. Gott wollte uns lieben. Und darum hat er seinen Sohn gesandt. Und das Verb wird dort gebraucht für den Mann, ihr Männer, liebet eure Frauen. Und das ist die Liebe, man kann sagen, die von Gott gewirkte Liebe, die aber auf einem Willensentscheid beruht. Und darum können wir auch sagen, da wo eine Ehe in eine Krise geraten ist, dass die Grundlösung muss sein, dass beide bereit sind, ich möchte einen Neuanfang. Ich will einen Neuanfang. Ich will lieben. Und dann kommt das andere eins ums andere. Und natürlich mit Gottes Hilfe. Aber ich zeige jetzt nur die Seite der Verantwortung, der persönlichen Verantwortung. Also da haben wir in dieser langen Strophe die Höhen und Tiefen der Liebe. Wir kommen darauf dann noch zurück im 2. Teil. Schließlich Strophe 4 nach dem Refrain von 8 Vers 4. Eine kurze Strophe, 8 Vers 5 bis zum Schluss, bis Vers 14. Und dort werden wir wirklich auf den Höhepunkt geführt. Die Vollkommenheit der Liebe. Und da lese ich Hohelied 8, Vers 6. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, und warum diese Art Liebe, man würde ihn nur verachten. Das ist nun wirklich der Höhepunkt. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und wie das Totenreich, ihr Eifer oder ihre Eifersucht. Es gibt ja falsche Eifersucht, die entsteht aus Misstrauen und ein übermäßiges Einengen wollen des Ehepartners oder der Ehepartnerin. Aber es gibt die göttliche Eifersucht. Die berechtigte Eifersucht ist, dass ein Mann eifersüchtig ist, wenn ein anderer seine Frau will. Niemand hat ein Anrecht an seine Frau. Das ist biblische Eifersucht, die ist berechtigt, da wo es konkret darum geht. Und wir finden diese Eifersucht auch bei Gott. bereits im Dekalog, in den 10 Geboten, wo Gott den Bund schließt mit Israel, sagt er, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Was heißt das? Ein Gott, der Israel mit niemandem teilen will. Der nicht akzeptieren kann, dass Israel anderen Göttern dient, neben ihm. Er ist der Ehemann, sie die Frau. Und so war das auch, der Jesus hat die Gemeinde gesehen, schon im Voraus. Und er hat jeden Einzelnen so geliebt, dass er bereit war, alles zu geben, in den Tod zu gehen. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und warum wollte der Herr Jesus uns erlösen? Dich erlösen, mich erlösen. Weil er nicht wollte, dass irgendjemand anders über uns herrschen oder uns führen würde, als nur er. Er wollte nicht, dass Satan über uns herrscht. Er wollte nicht, dass die Sünde über uns herrscht. Er wollte nicht, dass, was können wir alles aufzählen, dass Geld über uns herrscht. Nur er. Und dazu war er bereit, bis in den Tod zu gehen. Und diese Liebe wird ja gezeigt in Epheser 5, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte. Das heißt, ganz für sich auf die Seite stellte. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie das Totenreich, ihr Eifer. Und der Herr Jesus ist in den Tod gegangen. Ihre Gluten sind Feuergluten. Wörtlich steht im Hebräischen, ihre Blitze sind feurige Blitzstrahlen. Das ist viel eindrücklicher als nur ein Feuer. Blitzstrahlen. Und da leuchtet es einem auch ein, wer hat schon einen Blitz gelöscht? Große Wasser vermögen die Liebe nicht auszulöschen. Und woher kommt diese Liebe? Sie wird hier genannt eine Flamme Jahs. Ich habe auf dem Blatt unter Seite 2 Abschnitt über die Liebe, dritter Punkt geschrieben. Die Liebe wird hier bezeichnet als Flamme Jahs. Jah ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare, der Eigenname Gottes in der Bibel. Und im ganzen Hohen Lied wird der Name Gottes nie erwähnt, weder Gott, Herr oder Yahweh. Das ist die einzige Erwähnung des Gottesnamens. Und das gibt eben diesem Vers umso mehr Gewicht, was die Liebe ist, eine Flamme Jahs. Und das ist ganz wichtig, dass wir als christliche Ehemänner wissen, diese Kraft der Liebe, die auch bleibt und Beständigkeit hat bis zum Tod, das kann nur Gott in unseren Herzen wirken. Aber es ist nicht so, dass es normal ist, wenn es lauwarm ist, sondern Gott kann diese brennende Liebe, wenn wir eben die biblischen Anforderungen für eine beständige Beziehung erfüllen, die kann er wirken. Eine Flamme, ja. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Wir haben jetzt die Einteilung des Hohen Liedes auch näher angeschaut. Wir gehen zu Seite 2. Unter Besonderheiten im Hohen Lied. Salomo und Sulamit, er, Salomo, wird 7-mal mit seinem Namen genannt. Hebräisch Shlomo heißt Mann des Friedens. Man kann das herleiten von Shalom und das heißt Friede. Es ist schon speziell, dass dieser Name 7-mal erwähnt wird, weil das letzte Mal am Bibelstudientag haben wir doch den Prediger von Salomo durchgenommen und da fanden wir nicht einmal den Namen Salomo. Er nennt sich nur Sohn Davids in Jerusalem, der König war und weiser war als alle seine Vorgänger in Jerusalem. Er nennt sich nie Salomo, Mann des Friedens, aber das ist genau in Übereinstimmung mit dem Charakter des Buches. In dem Prediger beschreibt Salomo die Zeit, in der er sich völlig von dem Herrn entfernt hatte. Und er hatte keinen Frieden. Als alter Mann kehrt er zurück und warnt die jungen Leute, nicht seine Torheiten auch zu wiederholen. Und so ist es sehr passend, dass er sich nie Shlomo nennt, aber im Hohen Lied, wo wir wirklich die glückliche Beziehung sehen, Einerseits eben zwischen Salomo und Sulamit und in der Übertragung zwischen dem Herrn und seinem Volk, da ist dieser Name so treffend. Die Frau wird zweimal genannt, Kapitel 6, Vers 13, Shulamit, Frau des Friedens. Das ist eine schöne weibliche Entsprechung, denn Shulamit kommt eben auch von dieser Wurzel Shalom, beziehungsweise dem Hauptwort Shalom, Friede. Und darum übersetze ich mit Frau des Friedens. Und sie findet wirklich Erfüllung und Ruhe in dieser Beziehung. In Kapitel 8, Vers 10 sagt sie, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Sie vergleicht sich mit einer Stadt, die erobert wird und mit dem Eroberer einen Friedensbund schließt. Aber wirklich so, dass sie innere Erfüllung und Frieden findet in der Beziehung, eben als Shulamit zu Shlomo. Wer keine schönen Namen weiß für seine Frau, wird im Hohen Lied reich beschenkt. Ich habe hier verschiedene Namen zusammengestellt. Wie schon gesagt, sechsmal wird sie Kala, Braut, genannt. Und neunmal nennt er sie Rayati, Freundin. Meine Freundin heißt das. Rayati, meine Freundin. Raya wäre Freundin. Rayati, meine Freundin. Neunmal! Und wie übel, wenn jemand denkt, indem er das Buch liest, aha, da haben wir eine Freundschaft, eine lose Freundschaftsbeziehung. Nein. Meine Frau ist meine Freundin. Und das sage ich meinen Kindern immer wieder. Ich habe auch eine Freundin. Meine Frau ist meine Freundin. Und wir haben es toll zusammen. Wirklich, es ist schön, eine Freundschaft zu haben. Aber es ist nicht eine lose Beziehung, wie wir das in der Bibel nirgends positiv finden. Sondern es ist die Freundschaftsbeziehung. Das muss eine Freundschaft sein, die Ehebeziehung. Darum also neunmal meine Freundin. Und dann dreimal Yonati, meine Taube. Und dann zweimal Tamati, meine Vollkommene. Ich war also schon überzeugt von ihr, ja? Meine Schwester Achoti. Fünfmal, was eben so die Vertrautheit ausdrückt, dass sich genau kennen, genauso wie man in der Familie durchschaut ja jeder den anderen. Ja, es ist eine Beziehung der Offenheit und das kommt eben in Achoti zum Ausdruck. Meine Schöne, Yafati. Das Jaffa-Tor kennt man ja in Jerusalem, also eigentlich das schöne Tor, das eben in Richtung Jaffa geht, bei Tel Aviv. Yafati, meine Schöne, und dreimal, du Schönste unter den Frauen. Da könnte jemand sagen, ja, aber das könnte ich meiner Frau jetzt nicht sagen. Ja, aber das stimmt gar nicht. Es gibt eine subjektive Schönheit, sodass jeder Mann von seiner Frau sagen kann, du bist die Schönste unter den Frauen. Weil keine gleich ist wie die andere. Und es ist genau die, die er gewählt hat. Und so ist es auch, wenn man Sprüche 31 liest, die tugendhafte Frau, da könnten da irgendwie frustriert sein und was die alles kann. Und dann heißt es am Schluss von Sprüche 31, Vers 28, ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann steht auf und rühmt sie. Viele Töchter haben wacker gehandelt. Du aber hast sie alle übertroffen. Die Anmut ist Trug und die Schönheit Eitelkeit. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie wird gepriesen werden. Und das ist wirklich ein subjektives Lob, das jeder Mann seiner Frau geben kann. Das ist ganz wichtig sogar. Und schließlich einmal, Kapitel 7, Vers 1, Fürstentochter und 6, Vers 9, das kann ja aber je nachdem verschieden übersetzt sein, da nennt er sie Bara, die Reine. Ganz wertvoller Titel, wertvoller Name, Kosename, die Reine. Aber auch sie hat schöne Namen. Also wer zu wenig schöne Namen weiß für seinen Mann, der lernt hier. den meine Seele liebt. Fünfmal. Mein Freund, Rei. Es ist eben eine gegenseitige Freundschaft. Und dann wird 32 Mal, nennt sie ihn, wird er Geliebter genannt. Und zwar je nach Zusammenhang kann es sein, Dodi, mein Geliebter, Kol Dodi, Stimme meines Geliebten. Oder wenn andere zu ihr sprechen, Dodech, dein Geliebter. Oder wenn man über sie spricht, ihr Geliebter, oder über ihn spricht, ihr Geliebter, dann heißt es Dodach. Aber 32 Mal wird Salomo Geliebter genannt. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. Und 5-mal Melech, König. Ich habe schon erklärt, im Zusammenhang mit dem Aufbau des Buches, wie es da in der Liebe Veränderungen gibt. Die Freude der Liebe ist der Anfang, dann die Sehnsucht der Liebe, aber dann auch die Höhen und Tiefen der Liebe, bis es dann zur Vollkommenheit der Liebe geht. Was wir feststellen können, es gibt in der Liebesbeziehung im Hohen Lied ein Wachstum. Und auch da ist es wichtig, daran zu denken, es ist nicht die Verlobungszeit, dort sagt jeder, das ist doch selbstverständlich, sondern in der Ehe, dass da eine wachsende Liebesbeziehung festzustellen ist. Und zwar finden wir das Wachstum der Liebe in 3 Stufen. Sie sagt, Sulamit sagt in Kapitel 2, Vers 16, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Hier steht die eigene Person im Vordergrund. Kann man alles verstehen, ganz natürlich. Aber es kommt zu einer Entwicklung, wenn wir in 6, Vers 3 lesen, ich bin meines Geliebten. Und mein Geliebter ist mein. Die Reihenfolge wird hier umgedreht. Sie denkt zuerst an ihn. Das heißt, die eigene Person rückt in den Hintergrund. Und später in Kapitel 7, Vers 10 sagt sie, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Da geht es nur noch um ihn. Sie stellt sich in den Hintergrund. Dass ihre Person aufgelöst wird. Aber seine Person steht im Vordergrund. Und so ist es auch, wenn jemand zum Glauben kommt, da freut er sich darüber, dass der Herr Jesus sein Erlöser ist, sein Herr ist und so weiter. Aber es ist das Wachstum des Glaubens, bis man dahin kommt, eben auch daran zu denken, wie empfindet der Herr? Was bedeuten wir für ihn? Dass es Stellen gibt, die deutlich sagen, dass Christus uns erworben hat für sich. Dass wir auch nicht immer nur daran denken, was der Herr für uns getan hat, sondern dass wir daran denken, was der Herr getan hat, um Gott zu verherrlichen. Also wo unsere Person in den Hintergrund rückt und es mehr um den Herrn geht. Das ist dieses Wachstum der Liebe, wo er immer wichtiger wird und wo es nicht dauernd um uns und unsere Bedürfnisse geht, sondern um ihn und seine Pläne und seine Empfindungen. Jetzt können wir weitergehen zu diesem Titel Natur und Geographie. Da habe ich noch nichts gesagt. Die Natur spielt eine große Rolle im Hohen Lied. Und da sehen wir auch wieder, wie alttestamentlich eben das Irdische gesehen wird als Schöpfung Gottes, die wir nicht verachten dürfen. Und das Wissen darum, dass wir eine himmlische Zukunft haben, führt nicht dazu, soll nie dazu führen, dass das Irdische irgendwie minderwertig sein soll. So wie die Ehe als irdische Einrichtung nicht minderwertig ist, so ist auch die Natur, die Gott geschaffen hat, nicht minderwertig. Und die romantische Liebe ist einfach ganz natürlich auch mit der Naturverbundenheit im Zusammenhang. Und das erklärt diese vielen Hinweise auf die Natur. Wir haben Hinweise auf über 22 verschiedene Pflanzenarten. Einmal auf den Ölbaum, in dem in Kapitel 1, Vers 3 über das Salböl gesprochen wird. Aber dann wird erwähnt Narde, Myrrhe, Zyperblume, die Zeder, Zypresse, Narzisse, Lilie, Dornen, Apfelbaum, der rote Hahnenfuß, zeige ich ja noch wo, Feigenbaum, Weinstock, Weihrauchstrauch, Granatbaum, Safran, Würzrohr, Zimtbaum, Aloe, Balsamstrauch, Dattelpalme, Alraune und der Walnussbaum. Aber es bleibt nicht bei der Pflanzenwelt. Wir haben auch Hinweise auf circa 13 verschiedene Tierarten. Es wird über die Ziegen gesprochen, über das Pferd, Steinbock im Namen Ein Gedi, das heißt Quelle des Böckleins, des Steinbock, des Steinböckleins, Gazelle, Hirsch im Refrain zum Beispiel. Dann wird der Gelbsteißbülbül erwähnt. Ich zeige dann noch wo. Ein verbreiteter Vogel in Israel. Die Turteltaube, die Felsentaube, Fuchs oder Schakal. Die Schwierigkeit ist, dass das hebräische Wort Schual beide Tiere bezeichnen kann. Dann Schaf, Löwe, Leopard, Rabe. Und indirekt natürlich der Elefant, wenn von Elfenbein gesprochen wird, die Biene, wenn von Honig und Wabe gesprochen wird, der Wurm, der Kermesschildlaus, wenn es um Karmesin geht, und die Purpurschnecke, wenn es um den Purpur geht. Also, die Natur spielt da eine ganz große Rolle. Und ich möchte das zeigen anhand dieser wunderbaren Beschreibung des Jahreszyklus in Kapitel 2, Vers 10 bis 14. Hier auf dem Blatt der letzte Punkt. Ich lese den Text, den ich gleich hier ausgedruckt habe, in der Übersetzung der alten Elberfelder, ein bisschen überarbeitet von mir. 2, Vers 10. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir. Die Schreckstriche, die zeigen an, wo die im Hebräischen die poetischen Verszeilen enden. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei. Der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Nizanim erscheinen im Lande. Das ist der rote Hahnenfuß. Die Zeit des Samir, das ist der Gelbsteißbülbül, ist gekommen. Und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube in den Klüften der Felsen, im Versteck der Felswände. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Ich habe da natürlich in Vers 12 nicht übersetzt, der rote Hahnenfuß erscheint im Lande. Das klingt nicht ganz so poetisch, darum habe ich gelassen, hebräisch, die Nizanim erscheinen im Lande. Und dann auch nicht die Zeit des Gelbsteißbülbül ist gekommen, sondern die Zeit des Samir ist gekommen. Nun haben wir hier eine wunderbare Beschreibung des Jahresablaufs. Wenn es hier heißt, Vers 11, denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin. In der Fußnote 7 habe ich vermerkt, das ist die Regenzeit in Israel. Von der zweiten Hälfte Oktober nach dem Laubhüttenfest beginnt mit dem Frühregen die winterliche Regenzeit. Und sie dauert bis Ende März, bis vor das Passafest, und endet mit der Schlussphase dieser Regenzeit, das ist der Spätregen. Nun, diese Zeit der Kälte und des Regens ist vorbei. Jetzt kann man wieder richtig hinausgehen, und das ist die Zeit des Frühlings, wo dann die Liebe eben auch wieder neue Impulse bekommt. Und so haben wir dann in den nächsten Verszeile, Vers 12, die Nizanim erscheinen im Lande. Und das wäre also der rote Hahnenfuß, der anfangs April in Israel beginnt zu blühen. Schöne, rote Blume. Ich beziehe mich dabei auf Hareuveni, Fußnote 6, sein Büchlein über Ökologie in der Bibel. Neot Kedumim 1974. Das ist ein wunderbares Büchlein von einem israelischen Biologen, der Pionierarbeit geleistet hat, so in den Jahren nach der Staatsgründung Israels, gerade in der Kenntnis der israelischen Natur in Verbindung mit den biblischen Gegebenheiten. Er hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, sind auch schön illustriert. Und da kann man also viele Dinge lesen, die ein Europäer schlicht und einfach nicht wissen kann über die Natur. Und es gibt auch schöne Dinge, wie er erklärte, wie die Bibelkritik diese Stelle in Jeremia da kritisiert hat, als fehlerhaft und so weiter. Und er sagt, die wissen einfach nichts von Biologie in Israel. Die hätten besser geschwiegen in ihrer Unwissenheit, anstatt die Bibel zu kritisieren, so in dem Sinn. Und da hat er also auch ein Büchlein geschrieben, Ökologie in der Bibel, und da arbeitet er diese Identifizierungen heraus. Frühere Übersetzer haben zum Beispiel übersetzt, die Blumen erscheinen im Lande. Aber Nizanin, das sind nicht einfach die Blumen, sondern es sind rote Blumen. Im Arabischen, im Irak bezeichnen Nisan rote Blumen. Und das passt eben hier genau auf den roten Hanfuß, der nach der Regenzeit, eben Anfang April, blüht. Die Nizanim erscheinen im Lande. Und dann heißt es, die Zeit des Samir ist gekommen. Und da wurde zum Beispiel in der alten Elberfelder übersetzt, die Zeit des Gesanges ist gekommen. Denn Samir hängt zusammen mit Samar, was mit Singen zusammenhängt. Also Samir ist der Singende. Ja. Aber das ist nicht einfach allgemein der Vogelgesang, sondern das ist ein bestimmter Vogel, der Gelbsteißbülbül. Vers in Fußnote 9 heißt es, der Gelbsteißbülbül, ein verbreiteter Vogel in Israel, kann man also überall sehen. Ich habe ihn gesehen in der Oase Engedi, und ich habe ihn auch im Norden, kann man den sehen. Und ziemlich im ganzen Land kann man den sehen. So ein kleiner Vogel, größer als ein Spatz, und er hat eben in der Steißregion hat er so auffällig eine gelbe Färbung. Er hat eine monotone Stimme, aber im April hat er Paarungszeit und da bekommt er eine melodische, wohlklingende Stimme. Samir heißt also Sänger, und im Arabischen nennt man ihn Bulbul. Das bedeutet eben auch Sänger. Und von daher kommt unser deutscher Name Gelbsteißbülbül. Das ist eben der Gelbsteißsänger. Das ist der Samir. Und der bekommt also in der Zeit der Liebe da diese besondere Stimme. Die Stimme ändert sich. Und weiter lesen wir, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. In Fußnote 10 habe ich erklärt, die Paarungszeit der Turteltauben ist früh im Mai. Merken wir, es geht schön. Verszeile um Verszeile geht es weiter im Ablauf des Jahreszyklus. Vers 13, der Feigenbaum rötet seine Feigen, und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Fußnote 11, das ist die Zeit Ende Mai. Und dann, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, meine Taube in den Klüften der Felsen. Das ist nun nicht mehr die Turteltaube, sondern die Felsentaube. Habt ihr auch gesehen, den Felsen von Engedi in der judäischen Wüste, in der Oase. Meine Taube in den Klüften der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Fußnote 12 erklärt, die Paarungszeit der wilden Tauben ist Mai bis Mitte Juni. Und da machen sie ihre Nester in Felsklüften und Höhlen. Also, das ist wirklich wunderschönste Poesie schlechthin. Aber wo das Liebespaar eben auch die Abläufe in der Natur und den Wandel der Jahreszeiten miteinander als etwas Schönes erleben, Und da sehen wir wieder, wie wichtig ist der christliche Glaube. Er ist nicht irgendwie gespalten in das Irdische, das ein bisschen verachtet ist, und dann das Himmlische. Das ist eine Einheit, denn die Schöpfung kommt von Gott und darum freuen wir uns an der Schöpfung. Und die himmlische Zukunft kommt von Gott und darum freuen wir uns auf das Kommen des Herrn und die himmlische Herrlichkeit. Nun, ich habe ja gesagt am Anfang, es geht heute um eine Einführung ins Hohelied. Wir können also nicht alle Verse miteinander durcharbeiten. Eine Empfehlung, wer das ganze Hohelied studieren will, die schönste Auslegung, die ich je gefunden habe, schwierig zu bekommen, weil im Prinzip wird die seit vielen Jahren ausverkauft sein, aber vielleicht kann man sich das irgendwie ergattern, von W.J. Auenel. Ich habe das in der Bibliografie auch aufgeführt. Das Lied der Lieder, Schwelm 1976. Das ist also wirklich die schönste Auslegung überhaupt. Und gerade im Blick auf die, die nicht verheiratet sind oder alleinstehend sind, das lohnt sich auch für sie, denn durch dieses Buch wird einem wirklich das Herz warm für unseren Erlöser, durch das Hohelied. Die wörtliche Bedeutung, das ist ja ein Aspekt, aber dieses Lied ist uns gegeben in der Bibel, um eben gerade die Beziehung zu dem Herrn eben zu vertiefen und brennend zu machen und brennend zu erhalten. Ich habe dann auch noch verwiesen in der Bibliografie auf Andrew Miller, Betrachtungen über das Lied der Lieder, Neustadt, Weinstraße, Neuauflage 1962. Wahrscheinlich auch sehr schwierig zu bekommen, aber wer das unbedingt will, kriegt das ja manchmal. Ganz wunderbar, wirklich herzergreifend geschrieben. Und dann etwas ganz Kleines von Schwefel, das Hohelied 1, 1-8. Das waren Vorträge aus dem Jahr 1950. Das ist auch sehr herzergreifend, aber nur über die ersten 8 Verse. Aber da merkt man, welche Fülle darin verborgen ist. Ist fast nicht zu fassen, und fast nicht zu fassen, warum dieses Buch so vernachlässigt wird unter Christen. Ich möchte das so nur so stellenweise etwas illustrieren. In Kapitel 4 finden wir ab Vers 1 eine Beschreibung der Braut. Salomo beschreibt sie, seine Sulamit: Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, welche allzumal Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur, und dein Mund ist zierlich. Wie ein Schnittstück einer Granate ist deine Schläfe hinter deinem Schleier. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der in Terrassen gebaut ist. 1000 Schilde hängen daran, alle Schilde der Helden. Die beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, die unter den Lilien weiden. Wie es der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberge hingehen und zum Weihrauchhügel. Ganz schön bist du, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Mit mir vom Libanon herab, meine Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen, vom Gipfel des Amana herab sollst du schauen, vom Gipfel des Seni und Hermon, von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Panther. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke, mit einer Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Gewürze. Bis dahin. Es fällt auf, wie genau der Blick Salomos für Sulamit ist. Er sagt nicht einfach so allgemein, du bist schön. Er weiß auch warum. Er beschreibt ihre Augen in Vers 1, ihre Zähne in Vers 2, ihre Lippen in Vers 3 und am Ende des gleichen Verses ihre Schläfe. In Vers 4 den Hals, in Vers 5 die Brüste. Und so haben wir 7 Körperteile, die erwähnt werden. Es ist auch so, dass Sulamit, wenn sie ihren Geliebten beschreibt, ich habe gesagt, die schönste Beschreibung findet sich in Kapitel 5, Vers 9, auch da ist sie detailliert. Sie sagt nicht einfach, mein Geliebter ist schön. Sie weiß warum. Sie kann ihn beschreiben. Und da ist jetzt etwas ganz Wichtiges. Jemand hat einmal Seelsorge gehabt bei einem Ehepaar, das wirklich am Ende war, vor dem Zerbruch. Und er hat ihm die Aufgabe gegeben, jeder, der so viel Schlechtes vom anderen wusste, auf ein Blatt aufzuschreiben, sich gut zu überlegen, was ist positiv an meinem Mann, an meiner Frau. Und das war sehr schwierig, die haben wirklich nichts gefunden. Aber mit der Zeit haben sie dann noch was gefunden. Und dann noch was und noch was. Und die Liste wurde größer. Und die Ehe wurde wieder geheilt. Also auch wissen, warum, was schätzt man? Also nicht nur Grossisten sein in der Ehebeziehung, sondern auch Detailisten. Das lernen wir hier bei Salomo und Sulamit. Wenn sie sagt in Kapitel 5, Vers 9, auf die Frage der Mädchen von Jerusalem, der Töchter Jerusalems, was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also beschwörst? Und das ist nach dem Tiefpunkt der Beziehung. Und dann sagt sie, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Seine Locken sind herabwallend schwarz wie der, oder gelockt schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch, eingefasste Steine. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen. Seine Lippen Lilien, Träufeln von fließender Myrrhe. Seine Hände, goldene Rollen mit Topasen besetzt. Sie sieht also die einzelnen Finger an. Rollen aus Gold sind sie für sie. Und dann Topasse, das meint die Nägel darauf, die Fingernägel. Wie eingefasste Edelsteine, jeder Fingernagel. Schon sehr, sehr detailliert, würde ich sagen. Sein Leib, ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel, Säulen von weißem Marmor, gegründet auf Untersätze von feinem Gold. Seine Gestalt wie der Libanon. Auserlesen wie die Zedern, sein Gaumen ist lauter Süßigkeit. Und alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Und dann sagen sie, wohin ist dein Geliebter gegangen? Wir haben auch gemerkt, jetzt bei der Lektüre dieser beiden Abschnitte, wie geografische Namen vorkommen. Und tatsächlich sehr viele im Hohen Lied, ich habe das etwas zusammengestellt, unter Punkt 3 bei Natur und Geografie. Da wird konkret erwähnt, diese wunderbare Oase Ein Gedi, Kapitel 1, Vers 14. Das ist eine Oase am Toten Meer. Wer einmal dort war, der will immer wieder gehen. Stimmt's, ja? Das in der heißen Wüste und dann kommt man in diese Oase, geht da die Bäche hinauf in die Berge und es gibt eine so wunderbare Vegetation, die schützt vor den Strahlen der Sonne, von der Hitze und durch die vielen Wasserfälle, die es da gibt, auch im Sommer, ist die Luft so richtig erfüllt von kleinen Wassertröpfchen, so erfrischend eben in der ausgetrockneten Wüste. Da wird also dieses Ein Gedi erwähnt. Dann Jerusalem wird immer und immer wieder erwähnt. Dann die Scharon-Ebene, das ist eine der fruchtbarsten Gebiete von Israel am Mittelmeer, nördlich von Caesarea. Sie nennt sich ja, ich bin eine Narzisse Scharons, Kapitel 2, Vers 1. Und weiter wird gesprochen über Zion, Kapitel 3, Vers 11, das Gebirge Gilead, davon haben wir gelesen, Kapitel 4, 1. Tirza, du bist wie Tirza, das ist eine Stadt im heutigen besetzten Westjordanland, also in Kern Israel, war eine Stadt, die später nach Salomo eine Zeit die Hauptstadt war der Nordreichkönige. Der Vergleich also mit dieser Stadt. Und jetzt merkt man auch, woher wir unseren Namen haben für unser ältestes Mädchen. Tirza ist der erste Name und dann Sulamit der zweite. Libanon, der Libanon wird eine ganze Reihe Mal erwähnt. Dieses prächtige Gebirge im Norden mit den Zedern, von denen heute nichts mehr viel geblieben ist. Ich musste mal Eintritt bezahlen, um im Libanon zu besuchen. Ganz knapp unter dem Gipfel, dem höchsten Punkt des Libanongebirges. Dann der Gipfel des Amana wird erwähnt. Das geht ja zum Anti-Libanon, wo der Amana-Fluss entspringt. Senir, Hermon, der nördlichste Berg Israels, der höchste Punkt, 2814 Metern. Dort ist viel Schnee im Winter. Auf dem Hermon gibt es ja keinen Skilift. Also ein gewaltiger Gegensatz von Hermon zu En Gedi. Ja. Der Karmel wird erwähnt, dieses wunderbare Gebirge in der Gegend von Haifa, sowohl was die Pflanzenwelt als auch die Tierwelt anbetrifft, mit Hirschen und so. Cheshbon wird erwähnt, eine Stadt im heutigen Jordanien, und Baal Hamon, wo Salomo einen Weinberg hatte. Kapitel 8, Vers 11. Aber das gehört so zu den Besonderheiten des Hohen Liedes. Man muss also die Natur im Auge haben, auch die Geografie des biblischen Landes. Und nun gehen wir zuerst mal an Kapitel 4, Vers 1 ran. Und versuchen zuerst wörtlich zu verstehen, was gemeint ist, und dann die geistliche Übertragung, die dann wirklich von Wert ist, auch in unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Wie können Augen mit Tauben verglichen werden? Ganz einfach. Es geht um die Iris, die farbige Iris, die verglichen wird mit den Farben einer Taube. Deine Augen sind Tauben. Nun, wenn wir übertragen, müssen wir eigentlich hier ein erstes Bild deuten, was bedeuten die Augen? Und die Augen werden dann mit einem zweiten Bild verglichen, da müssen wir uns fragen, was bedeuten die Tauben? Also die Augen, mit denen können wir sehen. Und geistlich können wir damit auch unseren Herrn sehen. Wir haben gesungen am Anfang der zweiten Stunde, Jesus, wir sehen auf dich. Das Thema Jesus sehen ist zum Beispiel im Hebräerbrief ein ganz wichtiges Thema, immer wieder. Hebräer 2, wir sehen aber Jesus. Oder Kapitel 3, Vers 1, betrachtet unseren Apostel, und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Oder Kapitel 12, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wörtlich heißt hinschauen im Griechischen wegschauen. Aber es ist das Wort, das man im Griechischen brauchte, um zu sagen, fixiert auf einen Punkt schauen. Nämlich wegschauen von allem anderen auf Jesus hin. Und das haben wir hier, deine Augen sind Tauben. Die Tauben sind in der Bibel ein Symbol der Treue, weil Tauben die Tendenz haben, als Pärchen zusammenzubleiben. Im Gegensatz zum Üblichen in der Tierwelt. Darum sprechen Tauben von Treue. Und wenn Salomo sagt zu Sulamit, deine Augen sind wie Tauben, dann bedeutet das, wenn du mich anschaust, dein Blick ist nur für mich. Du hast keinen anderen im Kopf. Und jetzt übertragen, wir haben schon gelesen in 2. Korinther 11, Paulus hatte Angst bei den Korinthern, dass ihr Blick abgewendet werden könnte von Christus. Von dieser Einfalt gegen den Christus. Nur ihn sehen und nur für ihn da sein. Also das drückt das aus, deine Augen sind Tauben. Und dann wird noch hinzugefügt ein drittes Bild hinter deinem Schleier. Was bedeutet der Schleier? Wir können das leicht ausmachen, wenn wir die Liebesgeschichte von Isaac und Rebekka lesen. Am Ende von 1. Mose 24, Rebekka kommt, nachdem sie sich klar für Isaac entschieden hatte, und dann sieht sie jemanden und sie fragt, wer ist das? Und dann wird ihr erklärt, das ist dein Herr. Und dann heißt es, und dann nahm Rebekka ihren Schleier und verschleierte sich, um damit zu sagen, ich bin reserviert nur noch für einen. Meine Schönheit ist nicht für die anderen Männer, meine Schönheit ist reserviert für einen Mann. Und so ist der Schleier nochmals ein Ausdruck der Treue und der Hingabe. Ich bin reserviert für ihn. Und so bleibt es auf einer Linie. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Aber wenn wir lesen, siehe, du bist schön, meine Freundin. Wir verstehen, dass wir den Herrn bewundern können, wenn wir seine Majestät, seine Herrlichkeit sehen in der Bibel. Aber hier ist es umgekehrt, dass der Herr sagt, was wir für ihn bedeuten. Dass er Schönheit in uns sieht, das ist doch erstaunlich. Aber wenn es in Epheser 1, Vers 7 heißt, dass Gott uns begnadigt hat in dem Geliebten, begnadigt kann man auch übersetzen, angenehm gemacht in dem Geliebten. Gott hat seit unserer Bekehrung eigentlich die Schönheit, die Herrlichkeit seines Sohnes auf uns gelegt, uns zugerechnet. Darum sind wir angenehm gemacht in dem Geliebten. Und darum kann der Herr Schönheit sehen. Dann gehen wir weiter. Dein Haar, ein zweiter Punkt. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Hier sieht Salomo die geöffneten Haare. Die wallen so herab, wie eine Ziegenherde, die an den Abhängen Gileads fressen. Und das gibt von Weitem her diese Bewegung. Schwarzen Ziegen, ihre schwarzen Haare. Und daher kommt das Bild, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen an den Abhängen des Gilead. Nun müssen wir uns wieder fragen, was bedeuten die Haare? Dann, was bedeutet die Ziegenherde? Und dann, was bedeutet das Gebirge Gilead? Also wir dürfen nicht fantasieren. Wir müssen wirklich sauber arbeiten und uns überlegen, was bedeutet das in der Bibel? Nun, das Haar in der Bibel spricht von, das Frauenhaar spricht von Treue. In Jeremia 7 wird zu dem ehebrecherischen Israel gesagt, sie sollen die Haare abschneiden. Jeremia 7, Vers 29 spricht Gott zu dem ehebrecherischen Juda, schere deinen Haarschmuck und wirf ihn weg. Und dann wird gesagt, was sie alles für Scheusal und Götzendienst getrieben haben. Das Wort für Haarschmuck ist verwandt mit dem Wort für Nazir. Die Naziräer, die mussten ja ihre Haare frei wachsen lassen. Das war das Zeichen ihrer Weihe für Gott nach 4. Mose 6. Und hier wird das Frauenhaar genannt mit dem verwandten Wort, also Näser. Das ist quasi das ungeschnittene Haar. Und Gott sagt, schneide das ab. Was willst du das Symbol der Treue tragen, wenn du ja untreu geworden bist? In 1. Korinther 11 wird erklärt, das Haar der Frau ist ihr gegeben anstatt eines Schleiers. Es hat also auch die Bedeutung der Treue. Und wenn Judäa die Haare frei wachsen ließ, so hieß das, ich bin ohne Begrenzung treu und hingebungsvoll. Aber wieso soll sie das Symbol haben, das nur eine Lüge ist? Und darum sagt Gott, schneide das ab, weg damit. Nun wird also das Haar, das von der Treue spricht, wie der Schleier schon zuvor, wird hier verglichen mit einer Herde Ziegen. Die Ziegen spielen im Opferdienst Israels, 3. Mose 1 bis 7, eine wichtige Rolle, speziell in Verbindung mit dem Sündopfer. Das Sündopfer schlechthin ist die Ziege. Nun, wenn wir uns überlegen, was das gekostet hat, dass der Jesus als Sündopfer für uns sterben musste, dann ist es eigentlich uns klar, dass wir ihm die Treue halten wollen. Wenn wir sehen, was er für uns getan hat, so wie es in 2. Korinther 5 heißt, auf dass die, da heißt es, er ist gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der gestorben ist. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Dann haben wir Gilead. Gilead wird in der Prophetie, zum Beispiel in Micha 7, Vers 14, erwähnt als das Gebiet des Segens, wo Gott auch in der Zukunft Israel dann wieder seinen vollen Segen geben wird. Gilead war eben ein Gebiet, das bekannt war als besonders ideal für Viehzucht. Übrigens, die Golanhöhen gehören zum Gilead-Gebiet. Und da wird also erklärt in Micha 7, dass Gott Israel wieder in der Endzeit schließlich das Gebiet von Gilead als Segen schenken wird. So haben wir also diese Verknüpfung, dein Haar, Treue, unsere Treue, als Dank für den Herrn, der unser Sündopfer geworden ist, und dann auch im Blick auf den zukünftigen Segen, den er auch für uns bereit hat. Dann gehen wir weiter. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, welche allzumal Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Wer hat schon mal so einen Liebesbrief geschrieben? Aber die Poesie ist wunderbar und nicht irgendwie unerklärlich. Also hier werden die Zähne verglichen mit einer Schafherde, und zwar einer geschorenen, die gerade aus dem Wasser, aus der Schwemme heraufkommt. Diese Schafherde gebiert Zwillinge, ein Zwillingspaar um das andere, und es gibt da keine Unfruchtbaren. Jetzt wollen wir zuerst mal wieder natürlich das erklären. Die Zähne werden also verglichen mit Schafen. Die weißen Schafe sind ja nicht wirklich weiß, sondern es ist ein Weiß, das ins Gelbliche geht, Ekru. Gelblich, und so sind die Zähne, haben auch einen ganz natürlichen Klang, Farbenklang hin zum Gelblichen haben. Und dann wird aber erklärt, das sind nicht einfach Schafe, sondern geschorene Schafe. Da ist also schön alles glatt abgeschoren, das heißt, es gibt da keine Speisereste oder irgendwelche Zahnstein und so weiter drauf. Ist alles ganz schön glatt, sauber. Also eine Stelle wunderbar für jede Zahnarztgehilfin oder noch besser Dentalhygienikerin oder jeder Zahnarzt hätte da seine größte Freude daran. Und noch mehr. Dann heißt es nämlich weiter, welche allzumal Zwillinge gebären. Wir haben im Gebiss ja immer Zwillinge, zwei Zähne, die sich genau entsprechen, ja? Die eine, die Zweier, unten, oben. Aber hier wird gesagt, wir haben Zwillinge, aber keins unter ihnen ist unfruchtbar, das heißt, es gab keine Zahnlücke in dem Gebiss von Sulamit, das war vollständig. Ja, das ist die wörtliche Bedeutung. Und jetzt die Übertragung. Die Zähne brauchen wir ja zur Nahrungsaufnahme. Und wir müssen geistlich auch Nahrung aufnehmen, und dazu ist es wichtig, dass unsere Zähne intakt sind. Ja, Leute, die kaputte Zähne haben, die haben auch Mühe mit der Nahrungsaufnahme. Also, die Zähne, geistliche Nahrungsaufnahme, Jeremia 15, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen und sie waren zur Freude und Wonne meines Herzens. Ja, und dann sind das eben ganz saubere Zähne. Wie können wir geistlich uns nähern vom Wort Gottes? Nur indem wir immer wieder unser Leben in Ordnung bringen. Säubern, reinigen. Also die Dentalhygiene ist wirklich, können wir daran denken, weil jedes Mal beim Putzen ist ein Bild davon, wie wir auch den Sauerteig der Sünde in unserem Leben immer wieder hinausfegen müssen. Wirklich auch die Zwischenräume und so. Mit Zahnseide so bekommt man weniger Zahnstein und so weiter. Aber auch geistlich müssen wir unser Leben immer wieder ordnen. Und dann kommen die aus der Schwemme herauf. Das ist natürlich der natürliche Speichel an den Zähnen. Darum sind es eben nasse Schafe. Und eben keines ist unfruchtbar, also die Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen. In 1. Korinther 3 sagt Paulus den fleischlichen Korinthern, ich konnte euch nicht feste Speise geben. Ihr seid dazu gar nicht fähig. Ihr braucht Babymilch. Also spricht das von der Reife. Die Zeit ist am Ende. Also wir könnten so weitergehen, dann mit den Lippen, wie eine Karmesinschnur, mit den Schläfen. Alles hat so seine geistliche Bedeutung. Aber wir realisieren, das sind ja Schätze, die es hier zu heben gilt, die wirklich auch von praktischer Bedeutung sind für unser Glaubensleben und für unsere Beziehung zu unserem Erlöser, der alles gegeben hat am Kreuz, eben sogar bereit war, in den Tod zu gehen, damit er uns ganz für sich haben kann.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den dritten Teil des Themas Das Hohelied von Salomo.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.